Man muss sich eins im Klaren sein. Instagram ist eine reine Scheinwelt. Also wenn ich mir Instagram reingucke, wenn ich mir so die Leute angucke, denen ich folge oder die mir folgen, also die sind alle gefühlt irgendwie Multimillionäre, sind jeden Tag woanders und arbeiten nicht und ja, weiß ich nicht. Also ich bin da mal eh ein bisschen skeptisch. Also jeder soll ja das machen, worauf er Bock hat, ist auch alles super, kann auch jeder sein Ding machen, aber ich halte davon nichts. Also ich möchte lieber Sachen posten, die real sind, ne, und nicht, dass ich jetzt, was ich mit Champagner in Monaco sitze und mir aber unter der Woche eigentlich gar nichts leisten kann.
Der schöne Schein der sozialen Netzwerke. Für Sebastian Heger ist er Fluch und Segen zugleich. Dem Rostocker Fotograf folgen bei Instagram derzeit knapp 20.000 Menschen. Ein Grund für seinen Aufstieg zum Mikroinfluencer sind seine glänzenden Kontakte in die Promi-Welt. Heger lichtete schon die Ex-Profi-Boxer Axel Schulz und Arthur Abraham ab, hatte Rapper Contra K und Sängerin Yvonne Katterfeld vor der Kamera und ging mit Musiker DJ Antoine auf Tournee. Ein klein bisschen Jet-Set-Leben zwischen Rostock, Hamburg und Berlin. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 19. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Sebastian Heger getroffen. Sebastian kenne ich seit vielen Jahren als Sportfotograf in der Hansestadt und habe ihn unter anderem bei den Seawolves, beim HC Empor oder bei Hansa getroffen. Schon damals merkte ich, dass ihm Rostock irgendwie zu klein wird. Sebastian zog es nach Berlin und Hamburg, wo er als Promi und Modefotograf durchstartete. Das brachte ihm auch in den sozialen Netzwerken eine gewisse Bekanntheit und bei Instagram knapp 20.000 Follower ein. Ich habe mit dem Rostocker über seine Leidenschaft für die Fotografie, seine Freundschaften zu Arthur Abraham und DJ Antoine, über Sinn und Unsinn von Instagram und Freunde und Hater in den sozialen Netzwerken gesprochen. Außerdem gewährte der 34-Jährige ganz private Einblicke, spricht unter anderem über den Krebstod seines Vaters und wie er als Folge dessen eine Charity-Aktion für krebskranke Menschen ins Leben rief. Und jetzt viel Freude mit dem Wellenrauschen-Podcast Nummer 19 mit Sebastian Heger. Sebastian Heger heute im Wellenrauschen-Podcast aus Rostock. Der ein oder andere kennt ihn sicherlich, ja, Fotograf. Ich würde ihn jetzt auch nochmal, ja, Influencer, Mikroinfluencer, das kann er ja nachher noch genauer erklären. Und irgendwo auch, ja, Social-Media-Experte, Berater für verschiedenste Leute und Unternehmen. Hallo Sebastian.
Hallo Olli, guten Tag.
Wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jährchen, natürlich auch durch die Zeitung. Und ich fand, wir haben uns neulich mal auf einen Kaffee getroffen und dachten, es wäre mal an die Zeit, einen Podcast aufnehmen, einfach mal, dass du ein bisschen was von dem erzählt, was du dir so die letzten Jahre gemacht hast. Unter anderem, und ich denke mal, es ist für den einen oder anderen interessant. Ich denke aber auch, dass es vielleicht für den einen oder anderen ja auch ein Stück weit polarisiert. Und die sagen, naja, aber das kannst du nachher alles mal erklären und auch gerade rücken. Erzähl mal erstmal Fotografie generell. Wie bist du selbst dazu gekommen? Wie ging das alles los? Es ging, glaube ich, auch vor allen Dingen mit Event oder ja, Eventfotografie los.
Ja, Olli, genau. Also wie man so schön sagt, ich bin da so reingerutscht, ne? Und das war dann dementsprechend auch so. Ich habe, glaube ich, angefangen, ich denke so vor 15 Jahren circa.
Doch schon so lange, ja?
Ja, es ist doch schon sehr lange. Habe ich angefangen, damals mit meiner Schwester gab es an Rostock noch die Baccio Lounge, ne, am Stadthafen.
Ich glaube, das kennt auch jeder, der aus Rostock kommt und aus dem Umland, kennt das.
Ich denke schon. Ne? Und ja, damals hatte ich meine Schwester damals Veranstaltungen gemacht, die auch immer ganz gut liefen. Das hieß damals First Friday, war immer der erste Freitag im Monat, lief auch immer gut. Und mich hat halt immer gestört, unsere Partys waren voll, aber es war nie ein Fotograf da von den lokalen Medien, ne, die halt in der Partyszene bekannt sind. Die gab es halt irgendwie nicht oder die waren nicht da, warum auch immer. Ja, und dann hat mich aber so angekotzt und so angenervt, dass ich selber dann eines Tages zu Saturn gefahren bin und habe mir meine erste Kamera gekauft mit einem Blitz, mit Objektive und etc. pp. Und habe dann einfach angefangen, meine eigene Partys zu fotografieren, die Bilder online zu stellen. Und so bin ich da reingerutscht. Also das war die Geschichte, oder so fing die Geschichte an mit der Fotografie an. Also als klassischer, ich sag mal in Anführungsstrichen, Partyfotograf, aber für meine eigene Veranstaltung.
Gab es denn damals solche Stadtmagazine schon, wo man die Fotos unter, was man heute so kennt, diese Partyfotos, die dort untergebracht werden, gab es das damals schon, dass man da sogar vielleicht den einen oder anderen Euro mit verdienen konnte, oder war das rein privat?
Die Zeitschriften gab es schon. Es ist ja damals, gab es ja, Party Shooters hieß es damals. Ich weiß gar nicht, ob das vor 15 Jahren noch aktiv war. Aber sonst, Piste, Szene gab es alles. Die haben auch die Bilder gekriegt, aber Geld hast du damit nicht verdient. Ne, das ist eher Eigenwerbung für die Veranstaltung gewesen, dass die Leute halt sehen, ey, cool, da war es voll, da wollen wir unbedingt hin.
Aber es war natürlich für dich damals vielleicht auch schon so eine kleine Verbindung, auch ein Stück weit Leute kennenlernen, Party machen einfach, und aber eben auch das Fotografieren, so ein bisschen diese Kombination, kann man das so sagen?
Ja, also bei mir ist das Gute, ich bin ja sehr kommunikativ und hatte halt nie Probleme, Leute kennenzulernen. Dementsprechend war das natürlich auch einfacher, die Leute vor die Kamera zu holen, auch gerade bei den Partys. Und das war ja auch damals irgendwie eine ganz andere Zeit so, ne? Die Leute waren entspannter, heute sind auch gar nicht mehr so viele unterwegs. Ne? Also ich sehe kaum, wenn ich mal in Rostock weggehe, noch irgendwelche Partyfotografen. Das gibt's alles gar nicht mehr. Und das war halt damals schon ganz cool. Es war halt einfach.
Ja, ja. Und ich sag mal, rein vom Fotografischen her, das hast du dir dann alles so mit der Zeit Learning by Doing selbst beigebracht? Oder wie lief das so?
Ja, genau. Also ich habe keinen Fotokurs belegt, ich habe kein Studium gemacht in der Fotografie. Ich habe mir das wirklich alles Step by Step selber beigebracht. Viel getestet, dann nachher auch eine andere Sparte eingeschlagen, mal ein paar Freunde mitgeholt, die vor der Kamera standen, die sich angeboten haben. Und so habe ich mir halt das so Step by Step alles aufgebaut und halt alles wirklich von der Pike auf selbst handmade gelernt.
Und dann, du hast es eben gerade angesprochen, kam so der Wechsel Richtung Sport, beziehungsweise es kam dann so nach und nach dazu.
Genau, also es fing an, ich habe einen sehr guten Freund, das ist der Christopher Scholl, der war damals Trainer beim Rostocker FC. Und da hat mich dort so ein bisschen reingebracht in diese ganze Sportszenerie. Ich habe dann halt dort angefangen mit der Sportfotografie und habe mich darauf auch sehr, sehr spezialisiert auf Sport. Fing halt mit Fußball an, und damals war der Rostock FC so die erste Hürde, die ich gemacht habe, wo es für mich, also für meine damaligen Verhältnisse, schon sehr professionell für mich abgelaufen ist, ne, was ich machen konnte. Dann kamen halt andere Steps, ne? Dann ging es ja weiter bei Hansa Rostock.
Genau, also dann schon ein bisschen professioneller, genau. dann für Hansa schon fotografiert. Genau. Und hast dann eben quasi für die Ostsee-Zeitung oder eben für Blätter auch mal hier und da ein Foto verkauft, oder wie war das dann?
Genau, also es fing so an, da musste ich ein bisschen zurückfahren. Es war mal, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, das muss auch schon ewig her sein, da hat der THW Kiel hier in Rostock gespielt gegen den HC Amper Rostock. Das war ein Freundschaftsspiel, und da habe ich einfach mich mal beworben beim HC Amper Rostock oder angefragt, ob ich dort Fotos machen kann. Das hat dann auch geklappt, ich konnte Fotos machen und habe dann meine Bilder einfach mal der Ostsee-Zeitung, den Stadtmagazin hier, angeboten, und die fanden die gut, und ja, seitdem mache ich das eine oder andere im Bereich Sport, also spezifisch mehr Handball bei der Ostsee-Zeitung. Ne? Was natürlich auch dadurch bedingt ist, da ich ja der Vereinsfotograf bin, seit 7 Jahren auch beim HC Amper Rostock.
Auch schon, ja, genau.
Auch schon, genau. Was ich halt auch eine Herzensangelegenheit für mich ist, weil das Team ist super. Ne? Also ich komme mit den ganzen Leuten klar, und dadurch mache ich es halt auch wirklich sehr, sehr gerne.
Unter anderem kam noch ein bisschen, glaube ich, damals Basketball dazu, sicherlich auch hier im ganzen Lokalsportbereich, aber was dann, helf mir mal gleich mit dem Jahr, 2015 vielleicht, 2016 dazu kam, war der Boxsport. Wie hast du da so die Kontakte geknüpft? Da ging es ja dann über die Stadtgrenzen von Rostock und über die Landesgrenzen hinaus, weil es ging um Arthur Abraham unter anderem.
Genau, also das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte, da bin ich auch der Ostsee-Zeitung eigentlich auf Lebenszeit dankbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben mich mitgenommen zum Trainingslager nach Zinnowitz. Da war damals Team Sauerland mit Arthur Abraham, Uli Wegner, Marco Huck und noch diverse andere Boxer haben dort trainiert. Und da habe ich dann halt den Arthur kennengelernt. Und das war so, damals war das halt einfach für mich geschäftlich.
Also du hast dann da auch Fotos gemacht für die,
genau,
die Ostsee-Zeitung?
Genau, ich habe Fotos gemacht für die Zeitung, weil die hatten dann, glaube ich, 2 Wochen oder 3 Wochen später hatten die einen Kampf gehabt, oder Arthur in dem Fall, einen Kampf gehabt in Schwerin. So, da bin ich auch hingefahren, habe auch Fotos gemacht bei der Veranstaltung. Ja, und so kam das halt, ne? Und die Geschichte, wie ich eigentlich Arthur kennengelernt habe, oder wie das jetzt so in intimer geworden ist, also nicht mehr beruflich, sondern eher freundschaftlich, war halt ganz lustig. Ich habe ihn, so doof wie es klingt, ihn aber ganz, ganz einfach auf Facebook einfach angeschrieben. Ich sage, hey, lieber Herr Arthur Abraham, was man halt immer so schreibt, ne, man ist ja auch mal nett. Ich habe Bilder gemacht von Ihrem Kampf in Schwerin. Hier haben Sie die Bilder und ja, machen Sie mit den Bildern, was Sie möchten. Sie können sie posten, Sie können sie verkaufen, Sie können sie löschen, ist mir egal.
Genau, also bist da nicht gleich irgendwie reingegangen, geben Sie mir mal Geld dafür, sondern einfach, ja, einfach erstmal anbieten, ne?
Genau, ich habe sie einfach angeboten und der hat dann, oder beziehungsweise sein Management damals hat dann auch relativ zeitnah, also ich glaube in einem Zeitraum von, ich glaube 10 Tagen auch geantwortet, fanden die auch gut. Ja, und so hat sich das dann entwickelt, ne? Man hat ein bisschen geschrieben, man hat sich ein bisschen ausgetauscht und ja, und dann hat er mich halt eingeladen nach Berlin, zu ihm zu kommen. Da hat er mir, haben wir ein bisschen gequatscht, ja, und daraus wurde dann halt eine Freundschaft und beziehungsweise ich habe ihn ja sehr oft begleitet. Also mein erster Kampf, das weiß ich noch, das war gegen Robert Stieglitz von Arthur Abraham in oder mein zweiter Kampf, Entschuldigung, mein zweiter Kampf gewesen. Aber das, der zweite Kampf, wo ich dann direkt für ihn gearbeitet habe, der war halt in Magdeburg gegen Robert Stieglitz.
SES, ne?
SES Boxing, genau. Und da ist er, ich bin der Meinung, auch Weltmeister wieder geworden. Das war meine allererste richtige Erfahrung mit Arthur.
Und da hast du direkt auch für die gearbeitet, also hast Fotos gemacht vom Kampf und den zur Verfügung gestellt und das lief dann schon.
Genau, also bei Arthur ist es halt eine Herzensangelegenheit. Ne? Das ist so, er war halt mein Sprungbrett für alles, bin ich ganz ehrlich, ne? Das ist so. Und es ist so, wenn du halt über den Zenit oder über den Weg hinaus bist, dass du nicht mehr geschäftlich siehst, sondern eher freundschaftlich, dann wird es halt auch mit dem Bezahlen für mich persönlich auch schwierig. Mhm. Ne, wir sind sehr gut befreundet und ja, ich nehme von Arthur kein Geld.
Genau, also das war anfangs mit Sicherheit so, aber da irgendwann hat sich daraus eine Freundschaft entwickelt, sodass genau. Sich das dann anders entwickelt hat. Wir haben eben im Vorgespräch schon gesprochen, daraus ja, entwickelten sich auch für dich ganz persönlich einige Highlights durch diese ganze Box. Also, du warst dann einfach in dieser Boxszene, Profi-Boxszene drin, hast Arthur, denke ich mal, zu fast allen Kämpfen begleitet und eben auch im Ausland warst du dabei gewesen. Erzähl mal davon.
Ja, also ich habe Arthur sehr viel begleitet, auch eigentlich auch für jeden Kampf seit 2014. Da hängt auch ein Bild, glaube ich, da muss ich mal, ich glaube, 2014
steht,
glaube ich.
Steht drauf, ja, ich sehe es von hier.
Genau, ja. Ich glaube, seit 2014 war das. Ja, und der hat mich halt wirklich überall reingebracht. Ne? Also ich war dann noch Teamfotograf bei Sauerland, ne? Also 5 Jahre lang, bin ich der Meinung.
Also für den kompletten Boxstall?
Für den Boxstall, genau, ja. War ich der Teamfotograf. Und ja, mit Arthur habe ich halt so meine beste Zeit erlebt, ne? Also was so dieses Know-how betrifft. Ich war mit Arthur in, also deutschlandweit fast, glaube ich, fast in jeder Arena. In London, mega Highlight. In Wembley oder in der Wembley Arena, nicht im Stadion. Aber mega Highlight.
Da hat er geboxt gegen?
Gegen Chris Eubank Jr., aber da können wir nachher nochmal aufzukommen, was das eigentlich das Highlight war. Und ja, mein absolutes mega, mega Highlight, das werde ich auch nie vergessen, war halt Las Vegas im MGM Grand. Da, wo sie halt alle geboxt haben, wo Ali geboxt hat, Axel Schulz, jetzt gerade vor kurzem Deontay Wilder gegen Tyson Fury, jetzt am Wochenende. Ne? Also das war schon ganz, ganz angenehm. Und dann stehst du halt da in der Mitte in diesem MGM Grand vor, ich glaube, 16.000 oder 18.000 Zuschauer, alle sind gegen dich. Das ist eine Atmosphäre da drin. Du stehst mitten im Ring. Ey, das ist Wahnsinn. Also das Ganze, was kann man gar nicht beschreiben. Das ist Hammer.
Also da ist wirklich, kann ich mir vorstellen, dann auch wirklich Gänsehaut. Also das ist dann schon so ein Feeling, weil das ist einfach in den Staaten auch nochmal eine andere Nummer. Ne?
Das wird ganz anders promotet in den Staaten. Also Deutschland ist da, also in den Schlupflöchern, so sag ich mal, aber in den USA ist das eine ganz, ganz andere Nummer. Das wird so groß aufgefahren. Also das ist Wahnsinn. Das ist kann man wirklich, davon träume
ich
ja.
Und dann ist das einfach immer mehr gewachsen. Ich kann mich noch an deinen Auftritt, ich glaube, das war bei der ARD, aber vorher war ja noch, glaube ich, Sat.1 hatte die Übertragungsrechte der Kämpfe, wo du dann später auch mal für Abraham dieses Foto da vor der Kamera übergeben durftest. Also du warst da schon sehr dicht dran, bist auch mit dem T-Shirt Team Sauerland, Team Abraham vielmehr, durch die Gegend gelaufen. Also du warst sehr nah dran.
Genau, ich war sehr dran und auch das mit dem Sat.1 Fernsehauftritt war auch ein ganz lustiger Zufall. Mein Freund Matthias Killing, vom Sat1 Frühstücksfernsehen, hat das halt alles organisiert, der hat das mitgekriegt, Arthur hatte Geburtstag und er wusste ja, dass ich mit Arthur gut bin und ja, hat gesagt, ey, komm, das machen wir, Basti, ich habe da Bock drauf. So, also, und dann hat mich Matze da reingebracht und ja, war eine coole Nummer.
Dann gab es eben noch ein Highlight, du hast es eben schon angesprochen, London, im Prinzip der Kampf von Arthur gegen Chris Eubank, auch riesen Boxer, braucht man nicht sagen. Und da gab es dann im Rahmenprogramm auch nochmal ein Riesen-Highlight.
Genau, also es war ja so, dass am Freitag, also Freitag ist ja meistens mal wegen und Samstag ist meistens der Kampf. Und zu dem Zeitpunkt, das müsste, ich glaube, 2018 gewesen sein. Ich glaube 2018, bin ich mir eigentlich fast sicher. War halt die Promo-Welttournee von Floyd Mayweather und Conor McGregor.
Ja.
Und das war natürlich ein mega Highlight. Ne? Also so Sportler, die man halt eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt, das sind ja auch irgendwie Weltstars. Ne? Also die sind ja irgendwie eigentlich so unantastbar. Und dann stehen sie direkt neben dir, du quatschst mit denen und das ist schon geil. Also das muss ich sagen, das ist eine ganz, ganz andere Nummer. Ne? Also das ist so, das muss ich sagen, das war so vom, also das war schon ein richtig geiles Highlight. Ja. Muss ich so.
Du hast dich auch da irgendwie eingeschlichen, dann mit deinem Shirt und standst vis-à-vis, direkt daneben.
Genau. Also wir hatten ja durch Arthur oder durch das Team Sauerland natürlich Karten gekriegt, aber ganz normal für den Parkettbereich, war alles abgesperrt. Und also es war von den Sitzplätzen, wo wir waren, bis zum Ring, waren es, ich sag mal, 100 Meter. Also es war schon weit weg. Aber ich habe mich dann so irgendwie durchschlawinert, ne? Ich kann ja auch gut quatschen und ich sag ja, hier ganz wichtig und so, ne? Ich habe mir irgendeine Geschichte ausgedacht und ja, ratzfatz stand ich dann da direkt am Ring. Leider nicht im Ring, aber am Ring. Und das war, also ich konnte Floyd Mayweather damals die Hand schütteln, beinahe. Ne? Also so dicht waren wir miteinander und das war schon geil. Ne? Muss ich wirklich sagen, das war richtig cool.
Einige andere kamen noch dazu. Wir haben eben gerade Las Vegas angesprochen. Natürlich meine absolute Box-Ikone, Manny Pacquiao. Weltmeister, wer es nicht weiß, nochmal extra gesagt, Weltmeister in 7 verschiedenen Gewichtsklassen, weltweit einmalig. Hat nie einer geschafft, wird wahrscheinlich auch nie wieder einer schaffen. In 7 verschiedenen Gewichtsklassen. Absolute Ikone, dem durftest du auch mal die Hand schütteln. Ein Foto machen.
Ja, genau. Das war, wir haben ja damals geboxt, oder Arthur hat damals geboxt, gegen... Ja, jetzt fällt mir der Name nicht ein.
Okay.
Gegen einen Mexikaner auf jeden Fall.
Okay.
Ich komme jetzt auf den Namen nicht. Und da war halt Manny Pacquiao gegen Bradley, ich weiß den Vornamen leider nicht, weil Bradley hieß da, den Hauptkampf gehabt. Und wir waren halt, unsere Kabine war halt direkt neben der von Manny Pacquiao. So, und das ist natürlich mega geil. Ne? Also du siehst da einen Boxer, der halt so viel gemacht hat, auch für sein Land gemacht hat. Und
das ist ja mittlerweile auch Politiker, genau. Da politisch aktiv in seinem Land, also über den Sport hinaus sich engagiert.
Genau, und er nimmt sich auch die Zeit. Ne? Also man muss wirklich sagen, er hat sich auch wirklich die Zeit genommen für Fotos, für ein Gespräch. Und das ist nicht bei allen Sportlern so. Ne? Ich habe ja auch nun wirklich mit vielen Sportlern zu tun und weiß auch, dass viele auch wirklich sehr schnell angenervt sind. Aber er hat sich wirklich, also bestimmt eine 15 Minuten Zeit genommen und das einen Tag vorm Kampf. Das war sehr beeindruckend für mich, ne, dass es sowas gibt, also im Profisportbereich.
Die einen sind vielleicht sehr geerdet und normal geblieben und eine andere eher weniger.
Genau, also ich glaube, mit Floyd Mayweather wäre es nicht gegangen. Aber Manny Pacquiao, der ist halt mega. Also der ist super sympathisch und ja, also wirklich cooler Typ, muss ich wirklich sagen. Also hat mir sehr gut gefallen.
Schön. Ein weiterer, den ich auf deiner Liste, wir müssen jetzt mal alle durchgehen,
ja,
das ist
natürlich
einfach mal so, den ich entdecken konnte, ja, du hast es gerade aktuell angesprochen, Tyson Fury, ja, aktueller Box-Weltmeister, erst letztes, vergangenes Wochenende hat er sich den Titel zurückgeholt, muss man ja sagen. Den hast du auch mal kurz getroffen, oder zumindest mal irgendwo auch in den Katakomben.
Genau, das war in Hamburg gewesen.
Fury war der nur Gast oder hat
er? War nur Gast, genau. Ja. Fury war Gast und der ist natürlich ein richtiger Knallertyp. Ne? Also der ist so lustig. Also die ganze Show, die er auch immer vorab zeigt bei den Pressekonferenzen, so ist er halt auch privat. Ja. Der kam rein und hat sich so dann abtasten lassen von Security, hat dann seine Späße gemacht. Und ein Foto, ja, komm her und lass mehr Fotos machen. Also ganz lustiger Typ. Der ist mega cool. Und
das, was dann mitunter dieses Bad Boy-Image, das ist ja dann oft auch inszeniert, ne?
Ja, auf jeden Fall musst du ja auch, ne? In einer gewissen Gewichtsklasse, gerade im Schwergewicht, brauchst du das ja auch, ne? Dann, wenn du da so der oder Schwiegermutters Liebling bist, wird es, glaube ich, schwer. Und du musst halt wirklich so der Bad Boy sein und das machen, sonst funktioniert es nicht. Aber privat, muss ich sagen, also ich nenne es mal privat, weil wir waren wirklich nur zwei Leute, die da waren. Da war das so lustig. Also wirklich richtig, richtig lustiger Typ. Hat mir, also wirklich cool.
Bei all den Leuten, die wir jetzt aufgezählt haben, bist du dann, also das hat man dir ja auch angesehen und auch angemerkt, wenn man jetzt mal ein Video oder ein Foto von dir gesehen hat mit den Leuten, dann auch in dieser ganzen, ich will es mal Szene nennen, Boxszene, auch ein Stück weit aufgeblüht. War das deine Welt?
Ja, natürlich. Also ich glaube, jeder findet das gut, sich mit Leuten ablichten zu lassen, die irgendwie bekannt sind. Ob man das jetzt posten muss oder nicht posten muss, das muss man selber entscheiden. Aber ich glaube, jeder hat so seine Idole, mit denen er gerne Fotos machen möchte. Und das war halt bei mir auch. Und gerade im Boxsportbereich war das halt mega, ne? Weil ich war wirklich komplett in dieser Szene drin. Und das war halt geil. Also muss ich sagen, das war eine richtig geile Zeit. Und habe ja durch Boxsport habe ich ja wirklich extrem viel erreicht. Ich habe ja auch einen Bekannten, den Abby Tust, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Habe ich erst vorhin auf deinem Profil nochmal geguckt und ein bekannter Promoter.
Ist ein sehr bekannter Promoter, hat alle promotet, hat die Klitschkos hochgebracht, Mike Tyson, er hat wirklich alle gehabt, ne, gemacht, damals in den 70er, 80ern. Ne, und ist halt ein guter Freund von mir geworden, wohnt auf Mallorca.
Auch das eine oder andere Mal schon vorbeigeschaut, ne?
Ja, ich versuche eigentlich jedes Jahr immer für eine Woche immer zu ihm zu fahren. Er ist sehr gastfreundlich, schlaft dann auch bei ihm in seiner Finca und das ist halt, ja, also so eine Kontakte kriegst du halt nicht, wenn du irgendwie zu Hause rumsitzt, sondern wenn du wirklich aktiv bist, ne? Und gerade wenn ich da beim Boxen ja wirklich sehr aktiv fahre, lernt man halt diese Leute auch kennen. Und daraus entwickeln sich halt geschäftliche Kontakte, aber halt auch freundschaftliche Kontakte.
Yeah. Und das geht so Hand in Hand.
Genau. Und das war ganz gut. Ja. Das war wirklich top.
Okay. Ich will jetzt mal ein bisschen den Bogen spannen. Ich glaube, dein erstes Foto, was ich von entdeckt hat auf Insta, war jetzt von 2016. War der Boxsport dann auch für dich der Türöffner für dieses ganze, ich sag's jetzt mal weit umfasst, Promi- beziehungsweise Model-Business, oder lief das vorher schon parallel an? Ich habe gesehen, du hast dann auch mitunter mal Models gesucht in Berlin. Hast dich versucht, vielleicht auch ein bisschen in dieser Schiene reinzukommen, überhaupt erstmal anzufangen, Models oder die, welche selbst erst noch welche werden wollten, zu fotografieren. In diese ganze, lief das parallel dann auch an oder erst dann auch so ab 2016, 2015, 16?
Naja, gut, ich habe ja so Step by Step mit den Models, also ich nenne sie mal Models, ne, schon vorab gemacht, immer ein bisschen. Aber es ist natürlich leichter, wenn du halt eine gewisse Anzahl an Leuten auf deinen Profilen hast, die halt bekannt sind, kriegst du natürlich ganz andere Mädels oder Männer auch organisiert, ne, die sich da vor die Kamera stellen.
Also das ist so, man muss dann schon quasi, ich sage immer, das Stichwort Paul Ripke ist natürlich immer so das Überbeispiel, man muss einfach schon selber als Fotografen Stand haben, um einfach dann auch eine gewisse Kategorie an Models zu bekommen und umgekehrt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das ja mal so, und das erzähle ich auch mal ganz vielen, ich komme ja aus Rostock, und auf mich hat hier keiner gewartet. Ne, also bin ich ganz ehrlich, also es ist halt, also habe ich das Gefühl, aber ob das so ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, wenn du den Leuten so mal erzählst, ey, du kommst ja aus Rostock, dann denken sie, ja, die nehme ich nicht für voll. Ja. So habe ich das Gefühl immer. So, und deswegen musst du halt durch gewisse Qualität überzeugen. Guck mal, ich habe Sophia Tomalla mal als bestes Beispiel geshootet. Ja. So, ne? Also die hat auch nicht auf mich gewartet. Ich meine, die hat, glaube ich, 10.000 Millionen andere Fotografen in Berlin, die es auch machen würden. So, aber ich aus Rostock habe das hingekriegt, geschafft, wie auch immer.
Aber das hat sich dann auch so ein bisschen, sagen wir mal, auch über Kontakte aufgebaut. Also ich zähle sie jetzt mal auf, DJ Antoine, Scooter, Contra K, natürlich, Yvonne Katterfeld hatte ich auch mal so ein bisschen als Model so im Dienste für sie. Die Boxerin Christina Hammer, den Ex-Schwimmer Thomas Rupprath, den wir hier natürlich auch alle aus Rostock kennen. Also das ist ja dann doch schon eine Kette an Promis, die du da in den letzten Jahren vor die Linse bekommen hast.
Bei mir ist immer das Gute, ich bin halt sehr kommunikativ, also ich kann wirklich richtig gut quatschen, gut reden, bin halt offen und ehrlich und ja, und das finden halt die Leute gut, weil ich kenne das halt so auch von Bekannten, Fotografen, die kriegen halt ihren Mund nicht auf. Ne? Die sind super in ihren Sachen, was sie machen, aber sie kriegen das nicht hin mit der Sprache, mit der Aussprache. Und dadurch wird es schwierig. Und da ich halt wirklich locker bin, auch zu den Leuten, also ich behandle ja kein Promi wie ein Promi. Ne? Also dafür habe ich schon wirklich mit so vielen gearbeitet. Ich behandle die wirklich gleichwertig, als wenn das für mich alles Freunde sind.
Also auf Augenhöhe.
Auf Augenhöhe, genau. Und ja, dadurch ist es halt für die auch entspannter. Das merke ich immer wieder. Also, bestes Beispiel, hast du gerade gesagt, DJ Antoine. Den habe ich kennengelernt im Rostock MLT. Da habe ich den kennengelernt. Vor 7, 8 Jahren oder so. Da hat er aufgelegt für, glaube ich, damals ein Telefonanbieter. Da war so eine Party und dann haben wir gequatscht. Und dann hat sich das so entwickelt. Ich habe ein paar Mal begleitet. Jetzt fliege ich zu ihnen in die Schweiz. Mache so ein bisschen sein Tourmanagement ein bisschen mit. Unterstütze ihn Social Media mäßig. Und ja, auch wird, sage ich mal wieder, also auch der hat nicht auf mich gewartet, weil es ist halt ein Weltstar. Ne? Und da gibt es tausend Millionen andere Fotografen, die das vielleicht auch besser können als ich. Das mag alles sein. Aber ich habe halt so dieses Feeling so für die Leute und kann ich halt gut einschätzen. Und dadurch fühlen die Leute sich halt bei mir wohl. Deswegen arbeiten die halt auch wirklich sehr gerne bei mir oder mit mir.
Mit den Shootings, vielleicht gibst du da mal so einen Einblick. War das immer, sagen wir mal, für die privat? Hast du damit auch Geld verdient?
Also ich muss sagen, die ersten 5 Jahre, wo ich dann angefangen habe, oder 7 Jahre, nein, habe ich kein Geld verdient. Also ich habe quasi mein Geld immer mitgebracht. Das heißt, ich bin auf meine eigenen Kosten irgendwo hingefahren, ne? Also Benzin, Hotel, was halt dazu gehört. Ne? Also ich habe wirklich mein Geld immer mitgebracht und habe denen halt die Bilder zur Verfügung gestellt. So, das war dann für mich aber halt eher Werbung, genau. Und ja, es ist halt schwer. Ne? Und du verdienst halt heute mit der Fotografie, wenn du nicht die Kontakte hast, eigentlich kein Geld. Es ist mega schwer, weil jeder kauft sich im Elektrofachmarkt eine Kamera, jeder hat ein super Telefon, was fast sogar schon bessere Bilder macht als die Kamera. Und dadurch wird es schwer.
Also jeder vermarktet sich selbst quasi. Also klar, bei jetzt extrem jetzt Model für Magazine oder so ist ja eine ganz andere Kategorie nochmal. Aber sagen wir mal, was der Social Media Bereich, viele machen es ja dann auch irgendwo, halten ihr Gesicht selbst in die Kamera.
Genau. Viele machen das selber oder haben Freunde, die eine Kamera haben und die machen das dann für die kostenlos. Das ist auch also okay. Und bei mir ist halt das Gute, ich muss halt mit Instagram kein Geld verdienen. So, und dadurch bin ich halt locker und bin halt auch entspannt. Ne? Also Instagram war für mich nie ein Portal, womit ich Geld verdienen will und muss. Und das ist halt für mich ein sehr, sehr großes Plus.
Nun gab es ja bei den vielen, vielen Shootings, die du mit Prominenten gemacht hast, auch ja die ein oder andere Enttäuschung, den ein oder anderen Fail. Ich erinnere da nur an den Fall von Profifußballer Mohamed Idrissou. Erzähl mal, was da vorgefallen ist.
Ja, also der Fall Mohamed Idrissou ist ganz interessant. Da sieht man halt, dass es nicht alles Gold ist, was glänzt. Und ja, also es hatte ein Bekannter von mir hat uns vermittelt. Der hat gesagt, der Mohamed Idrissou, er sucht einen Fotografen für seine Kollektion, Modeline, ob ich auch Bock hätte. Ich sage, ja, klar, warum nicht, ist doch cool. So, dann habe ich dann halt mit Mohamed Idrissou telefoniert. Wir haben uns auch getroffen, er hat mich eingeladen zur Berlin Fashion Week. Da habe ich schon ein paar Sachen fotografiert für ihn. Und dann war halt 2 Wochen später ein ganz, ganz großes Shooting in Düsseldorf. Ich bin da hingefahren, Und Ende vom Lied ist, habe ich halt nie bezahlt. Ne? Ich habe seine Kollektion abgeshootet, das volle Programm, auch er hat die Bilder auch verwendet für seine Kataloge, für Online-Auftritte. Ja, und das ging halt bis zum Gericht hoch. Ne? War ja auch ein großer Artikel in der Bild-Zeitung drin darüber, auch in den Lokalmedien hier in Rostock war was drin. Und ja, es ist halt schade, ne? Also dass es halt auch solche Leute gibt, die sowas machen müssen. Und ja, das war so also meine Erfahrung, die ich gemacht habe, ne? Dass halt wirklich nicht alles Gold ist, was glänzt.
Okay, aber trotzdem will ich nochmal darauf eingehen, ja. Das wäre jetzt schon die nächste Frage gewesen. Mit den Shootings, so hatte ich den Eindruck jedenfalls, mit den vielen Kontakten, die du in den letzten Jahren geknüpft hast, ist dann ja auch automatisch deine Followerschaft bei Insta gewachsen. Aktuell bist du ungefähr bei 20.000 Followern. Was ändert das?
Ja, also es macht natürlich immer Sinn, viele Leute zu fotografieren, die prominent sind, die halt auch eine gewisse Reichweite haben, weil die posten natürlich dann auch die Bilder, verlinken dich, Und dadurch kommen natürlich deren Follower auch zu mir. Also das war schon super. Und dadurch hast du halt so einen gewissen Stellenwert bei anderen Leuten. Ne? Das ist so doof, das klingt, aber je mehr Follower du hast, also Real Follower, desto mehr nehmen die Leute wahr. Also ich kann Leute anschreiben, wo ich gedacht habe, das würde nie klappen. Die sagen, ey, du hast geile Bilder, du hast mit dem gearbeitet, da haben wir Bock drauf. Und das ist schon ganz gut. Ne? Und man hat halt so, man hat schon gewisse Vorteile. Ne? Also du wirst eingeladen zu von großen Firmen zu irgendwelchen Veranstaltungen, wo du Gast sein darfst. Also das ist schon, also diesen Luxus gönne ich mir dann auch dadurch. Yeah. Das finde ich auch cool, weil da lerne ich auch wieder neue Leute kennen, weißt du? Also
genau, also da geht es wieder um Kontaktpflege, genau. Netzwerken ist ja immer das Stichwort und das ist ja dann einfach auch bei dir angesagt. Du hast, glaube ich, die letzten 3 Jahre auch in Hamburg gelebt.
Genau, ich habe 3 Jahre in Hamburg gelebt, um mich auch beruflich ein bisschen weiterzuentwickeln. Das war auch alles okay. Dann wegen ein paar Umständen bin ich wieder nach Rostock zurückgekommen. Ja, Rostock ist halt schön, ne? Also Hamburg ist auch schön, aber wenn man hier aus der Heimat kommt, dann ist es halt irgendwie super und ich fühle mich ja zu Rostock auch immer verbunden, ne? Und habe ja auch immer meine Wohnung noch gehabt in Rostock und war auch regelmäßig trotzdem weiterhin in Rostock. Aber es ist natürlich so, das Sprungbrett in Hamburg ist natürlich wesentlich einfacher als hier in Rostock. Weil hier in Rostock hat man leider nicht so viele Möglichkeiten, um sich weiterzuentwickeln für in dem Bereich, was ich mache.
Ja, das kann bei anderen anders sein, aber du hast mir, glaube ich, damals gesagt, es war, glaube ich, auch so ein bisschen, ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, der Freiheitsdrang, als wir uns mal vor ein paar Jahren, kann ich mich noch an den Satz erinnern, dass du auch mal raus willst, wegen mir die so ein bisschen diese weite Welt, also einfach Großstadt, Berlin, Hamburg, ich glaube, das hat dich einfach auch gereizt, über den Tellerrand schauen.
Ja, natürlich, genau. Viele kommen halt nicht so raus aus ihrem Nest, so nenne ich das mal, und sind halt zufrieden mit dem, was sie haben. Und das ist auch alles vollkommen legitim, das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Aber es war für mich nie ein Drang, mich mit dem zufrieden zu geben, was ich bis jetzt gemacht habe. Ich wollte immer mehr erreichen, immer noch höhere Ziele setzen. Das war immer mein Level. Und das habe ich und das wusste ich, dass ich das in Rostock nicht schaffen werde.
Dadurch, dass du ja auch immer was postest, jeden Tag, irgendwo auch öffentlich in dem Sinne, ja, also öffentlicher vielleicht als andere, die das vielleicht nicht so in der regelmäßig machen. Du bewirbst auch hier und da Produkte. Da würde ich mich erstmal interessieren, ist das auch was, wo man langfristig Geld verdienen kann mit? Oder ich weiß, ich komme jetzt immer wieder auf diese Geldschiene, aber ich will ja eigentlich auf den Trichter kommen, ob man als Social Media Mensch, als Influencer da langfristig mit Geld verdient. Du hast Taschen, da gibt es Produkte für die Haare, Schuhe, also verschiedenste Produkte, wo vielleicht auch Leute auf dich zukommen. Wie läuft das?
Ja, klar, also du kannst damit Geld verdienen. Ne? Bei mir ist es aber immer so, wenn ich was poste, poste ich es nur aus Überzeugung. Das heißt, ich poste nichts, weil ich dafür irgendwie Geld geboten bekomme. Also klar, ich habe auch solche Anfragen, ne? Also von irgendwelchen Teefirmen oder von, Kugelschreiberfirmen, keine Ahnung, kannst du das posten, du kriegst Summe X dafür, aber dann sage ich, nee, das da habe ich keinen Bock drauf. Ne? Das lehne ich auch immer wirklich kategorisch ab, weil es muss irgendwie authentisch sein, es muss zu mir passen und deswegen, ich mache nicht alles für Geld. So, ne, ist es wirklich, sondern wirklich alles, worauf ich wirklich Bock habe. Und du hast gerade diese Haargeschichte angesprochen. Das war ein befreundeter Friseur aus Hamburg. Der hat einen coolen Laden, der ist in Eppendorf. Da habe ich Bock drauf gehabt. Ne? Wir waren uns sympathisch, er hat mir das angeboten. Ich sage, ja, klar, können wir machen. Du hast einen coolen Laden, wir verstehen uns super. Dann mache ich das auch gerne. Ne? Also auch mit Klamotten, wenn mir das wirklich gefällt. Why not? Genau. Also dann habe ich auch Bock darauf. Ne? Dann stehe ich auch. Also ich muss so ein Produkt, was ich poste bei mir auf Instagram, muss ich zu 100% stehen. Sonst mache ich es nicht.
Ja. Also das hat mich jetzt nochmal interessiert, einfach auch für Leute, die es auch werden wollen irgendwo und einfach diese Influencer-Laufbahn, das hört sich immer so schräg an, aber es ist ja wirklich so. Es gibt ja auch genug Mädels und Jungs, die schon im sechsstelligen Bereich Follower-Bereich sind und damit auch ihr Geld verdienen. Nur ich warne, und deswegen vielleicht hast du da auch eine Meinung zu irgendwo davor, zu sagen, das ist das wahre Leben, das ist nachhaltig und beziehungsweise das kann jeder schaffen.
Man muss sich eins im Klaren sein. Instagram ist eine reine Scheinwelt. Also wenn ich mir Instagram reingucke, wenn ich mir so die Leute angucke, die den ich folge oder die mir folgen, also die sind alle gefühlt irgendwie Multimillionäre, sind jeden Tag woanders und arbeiten nicht und ja, weiß ich nicht. Also Ich bin da mal eh ein bisschen skeptisch. Also jeder soll ja das machen, was er, worauf er Bock hat. Ist auch alles super. Kann auch jeder sein Ding machen. Aber ich halte davon nichts. Also ich möchte lieber Sachen posten, die real sind. Ne? Und nicht, dass ich jetzt, was ich mit Champagner in Monaco sitze und mir aber unter der Woche eigentlich gar nichts leisten kann. So, das ist nicht so meine Welt. Also jeder hat seinen Anspruch, was er machen möchte. Das ist auch okay. Aber ich würde mich nicht, das sage ich auch gerade an die jüngeren Zuschauer, mich nicht von dieser Instagram-Welt blenden lassen, weil die ist eine reine Scheinwelt.
Zumal die ganz Jüngeren ja eh schon auf TikTok und Co. unterwegs sind und nicht mehr auf Insta, das kommt noch dazu, ne?
Auch, natürlich, ne? Also die sind ja noch weiter als ich, also klar, ich kenne TikTok, ne? Aber habe auch die App bei mir drauf, aber ich habe sie, glaube ich, noch nie benutzt, also. Aber auch das ist jeder, wie er mag. Ne? Jeder gibt halt das Preis, was er möchte. Und ich muss bei mir nicht alles preisgeben auf Instagram. Das will ich auch gar nicht. Sondern worauf ich auch wirklich Bock habe. Und was auch Leute interessiert, weil es gibt ganz viele Leute, das sehe ich auch, die posten da ihr Essen oder ihr wie sie jetzt gerade sich schminken. Ist auch alles super. Das gibt auch bestimmt genügend Leute, die das cool finden. Aber ja, das muss ich nicht haben. Also das ist so für mich Katastrophe.
Wie gehst du mit Leuten um, die das, ja, sagen wir mal, deinen Lifestyle, dein Leben, was du so führst, vielleicht nicht gut finden oder nicht so gut finden? Stichwort Hater oder beziehungsweise einfach die hier vielleicht auch aus Rostock kommen und sagen, ach hier, der Heger schon wieder, den kann ich eh nicht ab. Hast du das mal gemerkt in den letzten Jahren, dass da auch mal Gegenwind kam und wie gehst du generell damit um?
Ja, natürlich, also gerade hier in Rostock ist es ja alles sehr klein. Ne, verhältnismäßig gesehen, da weiß ja, kennt ja jeder über jeden irgendwas. Und da werden natürlich auch sehr schnell Geschichten erzählt. Und gerade wenn du mit einer Sache erfolgreich bist, gibt es halt immer ganz viele Neider, die es auch irgendwie gerne hätten oder haben wollen, aber es nicht schaffen. Und ich sage das immer so: es gibt so einen Spruch, so einen Lieblingsspruch, den ich habe, das ist Haters gonna hate. Und können sie alles machen. Ich kenne Dutzend Leute, wo die sagen, ich bin ein Idiot oder ich wie auch immer. Ne, das sollen sie alle denken. Aber ich weiß ja, was ich geschaffen habe. Also ich habe ja von null auf das geschafft, was ich jetzt bin. Und das habe ich ja nicht geschafft, weil ich jetzt irgendwie mir das geschenkt worden ist, weil mir hat keiner was geschenkt. Ich habe alles hart erarbeitet und ja, Leute, die damit nicht klarkommen, lebt euer Leben. Mir ist es egal. Also erzählt ruhig über mich, ist mir, also mich interessiert das alles nicht. Also ich habe mir da einfach auch einfach ein dickes Fell angearbeitet, wo mich das einfach auch nicht mehr interessiert. Also mich juckt das alles nicht mehr. Ne? Die sollen, wenn die keine Hobbys haben.
Jedem das
sein. Jeder, wenn er erzählt, ich bin doof oder ich bin geil, dann ist das super. Und Leute, die halt gut über mich denken, die werden auch immer gut über mich reden. Und Leute, die mich halt doof finden, werden auch immer doof über mich reden. Das ist ganz normal. Also das ist so.
Das nimmst du mittlerweile auch sportlich. Und
natürlich, das kannst du. Also wenn ich das alles mir zu Herzen nehmen würde, dann würde ich glaube ich, auch gehandicapt sein, mein Handeln. Aber nö, also mir ist das wirklich komplett egal, mich interessiert das alles nicht. Lass die Leute erzählen.
Okay.
Weil schlechte Werbung ist ja auch Werbung.
Richtig, ne? Das kennen wir ja auch aus der Promi-Welt.
Richtig.
Da haben wir vorhin über einen Wendler gesprochen. Ne?
Und, richtig.
Das ist das beste Beispiel. Auch bei dir, wenn wir jetzt wieder beim Wahnleben bleiben, ist vielleicht auch nicht immer alles gut und schön verlaufen. Dein Vater ist vor einiger Zeit verstorben. Genau. Vielleicht kannst du das noch kurz mal anreißen und vor allen Dingen deine Initiative, die daraus entstanden ist, das ist ja durchaus was Ernsthaftes. Du willst dich da auch ein Stück weit engagieren.
Also genau, mein Vater ist verstorben letztes Jahr an Krebs. Er hatte Metastasen im Kopf, das war nicht mehr heilbar. Und ja, und dadurch kam mir halt so eine Idee, die ich hatte, weil ich damals auch meinen Zivildienst auf einer Kinderkrebsstation gemacht hatte, was für die Kinder zu tun, weil ich wusste oder ja auch am eigenen Leib gesehen habe, wie die Kinder leiden, beziehungsweise dass da halt auch ganz viele Kinder und Familien sind, die einfach nicht so die finanziellen Mittel haben, um ihrem Kind so was Gutes zu tun. Ne? Ist es nur ein Kuscheltier oder was auch immer. Da habe ich dann in dieses Jahr bin ich gerade dabei, den Verein zu gründen.
Soll ein Verein werden?
Es soll ein Verein werden, weil das wesentlich besser ist. Also es ist besser, es ist einfacher.
Ja, wahrscheinlich auch steuerlich und beziehungsweise das ist einfach in der Umsetzung. Ja?
Genau, es ist in der Umsetzung einfacher. Es ist ein Verein, was sich um die Bedürfnisse kümmert für krebskranke Kinder. Es ist so, ich habe, das nennt sich Heger State, ich muss es ja irgendwie benennen.
Heger State.
Heger State, ja.
Ja, genau.
Okay. Genau. Es ist so, ich habe Textilien entworfen, wo der gesamte Erlös an die Deutsche Kinderkrebshilfe geht, weil die Deutsche Kinderkrebshilfe hat kein Geld. Mhm. Ne, alle kennen DKMS, die haben sehr viel Geld, aber die Deutsche Kinderkrebshilfe hat leider kein Geld.
Weil sie vielleicht nicht so die Riesenlobby hat.
Genau. Genau, genau. Und deswegen habe ich gedacht, ich will irgendwas tun. Und da habe ich Bock drauf, das ist für mich ein Herzensprojekt, gerade weil das ja auch mit meinem Vater war, der an Krebs verstorben ist. Ja, habe halt Shirts, Pullover designt, die man halt wirklich kaufen kann und wo halt wirklich der gesamte Erlös zu 100% an die Deutsche Kinderkrebshilfe geht.
Genau, ich habe mir das selber auch schon mal angeschaut, du hast schon mal so ein bisschen ein paar Auszüge gepostet, auch so die User angeschrieben, hey, findet ihr das cool, nicht cool vom Design her? Jetzt würde mich mal noch interessieren, machst du das selbst, das Design?
Das Design mache ich selber, ja.
Ja, also ich finde das mega. Also auch das, was du kannst, die Models fotografiert, das ist ja auch dein Metier. Ja, wie ist da jetzt die Planung? Was kommt? Was dürfen wir erwarten?
Genau, also ich werde jetzt, wenn der Verein jetzt endgültig durch ist mit der Gründung, dann wird es viele Kampagnen geben, auch gerade mit prominenteren Leuten. Darauf kann ich leider noch nicht eingehen, wer das sein wird. Aber auf jeden Fall, die man kennt. Mhm. Ja, und dann gucken wir, wo die Reise hingeht. Also ich will natürlich, dass Leute die Produkte kaufen, beziehungsweise auch spenden. Ne? Also da es ist so, je mehr, also mir nützt eine Spende mehr als ein Verkauf eines Pullovers, weil der Wert einfach mehr ist, weil klar. Mir geht es darum, dass ich wirklich so viel Geld sammeln kann, damit wirklich diese Stiftung, also die Deutsche Kinderkrebshilfe, den Kindern einfach was Gutes tun kann. Und je mehr Geld ich habe, durch Werbung von Influencern, die ich halt auch durch meinen Bekanntenkreis halt habe, Promis, dass die halt auch noch mehr wachsen und noch mehr Spenden reinkommen.
Genau. Was hast du sonst noch vor?
Bin gerade dabei, mich noch beruflich bis weiterzuentwickeln. Mache jetzt auch viel mehr, nicht mehr so diese Modelschiene, also nicht mehr hauptsächlich, sondern bin jetzt auch viel im Industriebereich, ne, weil das ist eine neue Sparte, die habe ich noch nicht so ausprobiert, also ich habe die immer ein bisschen gemacht, aber die ist halt sehr gut und da ist, das macht mir auch Spaß. Sport habe ich mache ich ein bisschen weniger momentan.
Empor bist du ja noch nach wie vor.
Empor, ne? Bin ich noch, genau, ansonsten mache ich in Rostock eigentlich nichts weiter an Sport. Boxen ist ja durch das Ausscheiden von Sauerland jetzt kein Thema mehr. Und ja, deswegen, man muss sich immer weiterentwickeln, weil wenn du stehen bleibst, dann hast du irgendwann Probleme. Ne? Und deswegen mache ich jetzt den Industriezweig, der auch ganz angenehm ist.
Also da eben auch Fotografie, aber eben auch Social-Media-Beratung unter anderem.
Genau, ich mache auch Social-Media-Betreuung, habe auch schon den einen oder anderen Kunden, beziehungsweise mache das ja schon jahrelang, auch für Arthur mache ich das ja jahrelang schon. Ja, und kriege halt immer mehr und mehr Kunden. Ne? Und das ist so die neue Zukunft, also so dieses Standard-Fotografieren, wer nur noch das macht, wird schwer. Ne? Deswegen, ich entwickle mich auch weiter. Ich habe auch noch einen Partner, mit dem ich zusammenarbeite, der ist auch hier relativ bekannt, das ist der Bert Scharpenberg.
Mhm. Kenne ich auch, unter Videoredakteur,
richtig? Genau, der Videoredakteur, genau, mit dem arbeite ich sehr eng zusammen und da wird dann demnächst auch was noch geplant sein, was noch nicht spruchreif ist, schon in der Planung schon eigentlich schon fast steht, aber da könnt ihr euch überraschen lassen, was da passieren wird. Ja, man muss sich wirklich mal weiterentwickeln, ansonsten, wenn du wirklich stehen bleibst, dann.
Ja, und auch, ich glaube, was ich eben feststelle, auch gerade bei Fotografen, das klassische Printgeschäft, das ist ja, ich will jetzt nicht falsch sagen, aber es ist ja schon fast tot. Oder beziehungsweise wird immer weniger. Nicht, dass das jetzt einige einen falschen Hals bekommen. Das gilt eben auch für die Fotografen und vor allen Dingen für die Fotografen-Honorare.
Natürlich.
Ja, also wenn wir jetzt mal hier in dem Bereich im Regionalen bleiben, sicherlich gibt es jetzt in der Modefotografie, wenn man jetzt da irgendwo sich einen Namen schon erarbeitet hätte, Möglichkeiten, keine Frage. Aber gerade jetzt, sagen wir mal, im Tageszeitungsbereich ist das ja marginal nur noch.
Nein, also es geht auch nicht mehr. Also wenn du wirklich freier Fotograf bist, dann wird es halt schwer. Also wenn es sei denn, hast du wirklich richtig gute Aufträge, dann kannst du davon noch leben. Und ich muss ja davon leben. Ne? Also es ist ja mein Hauptberuf. Ne? Ich habe ja arbeite nicht mein Bäcker oder wie auch immer, sondern es ist mein
ist immer dein Handwerk.
Genau, es ist mein Handwerk, damit arbeite ich und ich will mich halt immer weiterentwickeln. Ne? Also das fängt an mit einer neuen Technik, mit sich weiterentwickeln mit neuen Herausforderungen, also sprich mit neuen Fachgebieten, wo man hin will. Und das mache ich jetzt gerade alles und ja, also ich bin auch guter Dinge und ich glaube auch, dass es klappen wird, weil ich war schon immer so ein Arbeitsschwein, so nenne ich das mal.
Ja. Ne? Und umtriebig.
Und umtriebig, genau. Ja. Und ja, deswegen, also ich bin da eigentlich relativ stark von überzeugt, dass es auch klappen wird.
Alles klar, schönes Schlusswort. Sebastian, wo kann man dich erreichen? Ich denke mal, das wissen die Leute bei Insta, wenn sie dich eingehen, Sebastian Heger, da finden sie sich Heger State, ganz wichtig nochmal, die Charity-Geschichte. Genau. Und da kann man dich erreichen, oder?
Genau, da könnt ihr mich erreichen. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich ruhig. Ich versuche auch immer relativ zeitnah zu antworten. Manchmal gelingt mir das nicht, aber ich habe immer ein Ohr.
Alles klar. Wir sind sehr gespannt, was du noch so vorhast. Und erstmal danke an Sebastian Heger.
Danke euch.
Der Podcast mit Sebastian Heger ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und zu guter Letzt will ich wie immer auf unseren neuen Online-Shop hinweisen. Da gibt's coole T-Shirts, Tonbeutel und Ohrstöcker mit der Kultmöwe Kuddel. Seht das einfach als kleine Unterstützung für unseren Podcast an, der ja auch einiges an Zeit und Geld in Anspruch nimmt. Ich würde mich da jedenfalls über jede Bestellung freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.